beim letzten Mal den ersten Teil gehört vom Thema das Gebetsleben Jesu Christi. Das ist hier Teil 2. Könnt ihr sehen? Wir möchten heute weitergehen. Beim letzten Mal hatten wir etwas gehört von dem, wie Jesus gebetet hat. Wie? Und heute möchten wir ein paar andere Dinge betrachten. Wo hat denn der Herr Jesus gebetet? Und das Erste, mit was ich heute sagen möchte, ist an einsamen Orten. In Markus 1,35 steht, und frühmorgens, als es noch sehr dunkel war, stand er auf und ging hinaus und ging fort an einem einsamen Ort und betete dort. An einem einsamen Ort. Und ich glaube, das können wir von unserem Herrn Jesus auch lernen, dass wir uns auch mal zurückziehen von all den Lärm. Und wenn wir Markus 1,35 die Verse davor lesen, dann lesen wir zum Beispiel, dass den ganzen Abend ununterbrochen leidende, kranke, Besessene zu ihm gebracht worden und der Herr Jesus die ganze Nacht für sie da war. Und jemand, der schon mal für Jesus unterwegs war in der Seelsorge und vielleicht auch an der Seelsorge mit okkult belasteten Menschen, der weiß, was für eine Kraft man dafür braucht. Und eigentlich hätte man lesen müssen, da er die ganze Nacht gebetet hat und in Gange war, schlief der Herr bis nachmittags, spät nachmittags. Nein, wir lesen ganz früh am Morgen, also ich weiß gar nicht, ob er überhaupt geschlafen hat. Da hat Jesus das Angesicht des Vaters gesucht, ganz alleine mit ihm. Und Geschwister, das ist das, was wir lernen müssen für uns, dass wir immer wieder die Stille suchen, gerade nach wichtigen Ereignissen. Wisst ihr, der Satan, der schläft nicht, gerade dann, wenn wir so von ganzem Herzen für den Herrn unterwegs sind und der Herr auch Segen gibt, dann machen wir oft die Gefahr, dass wir danach lässig werden. Ich kenne ganz viele Männer und auch Frauen Gottes, die nach gesegneten Diensten gestürzt sind, weil sie nicht wachsam waren. Und das möchte ich von meinem Herrn Jesus lernen, dass ich oftmals zu finden bin, ganz alleine, nur mit ihm. Als wir damals eine Krise hatten in unserer Familie, wo es nicht einfach war, da hat Tante Gertrud mir damals eine Karte geschenkt. Und sie hat gesagt, Christian, mein Junge, du bist da in der Mitte und alle bombardieren dich. Mein Junge, such das Angesicht des Herrn Jesus und versuch alleine mit ihm alles zu besprechen. Ein weiser Rat. Wisst ihr, was hier passierte? Als Jesus hier an diesem einsamen Ort betete, da passiert in Vers 36, das möchte ich jetzt euch mal so nur noch vorlesen. Und Simon und die mit ihm waren, eilten ihm nach. Also Simon ist Petrus. Und sie fanden ihn und sagten zu ihm, alle suchen dich. Jesus hatte die ganze Nacht dort viel zu tun und der Herr hat Großes getan. Und unsere menschliche Logik wäre, da gehen wir wieder hin. Da ist hier die Tür auf. Und normal, wenn die Jünger zu ihm kommen und sagen, Herr Jesus, die suchen dich da alle, dann hätten wir gesagt, super, der Herr hat die Tür aufgetan, dann machen wir jetzt eine ganze Woche Evangelisation. Aber Jesus hat sich nie abhängig gemacht von dem, was Menschen sagen, sondern immer von dem, was der Vater sagt. Und es kann manchmal sein, dass wir Wege gehen wollen, die menschlich richtig sind, aber Gott hat einen anderen Weg für uns. Aber den erfahre ich nur, wenn ich alleine mit Gott Gespräche führe. Und dann antwortet Jesus, lasst uns anderswohin in die benachbarten Städte gehen, damit ich auch dort predige. Denn dazu bin ich ausgegangen. Und er ging und predigte in ihren Synagogen in ganz Galiläa und trieb die Dämonen aus. Jesus ging einen anderen Weg, wie die Jünger dachten. Und deswegen müssen wir selbst dann wachsam sein, wenn wir scheinbar offene Türen haben. Ich wäre nicht woanders hingegangen. Ich hätte gesagt, klar, Moment mal, ich rufe Angelo an, guter Evangelist, 14 Tage, du musst hier, die wollen alle sich bekehren. Und Jesus ging einen anderen Weg. Und wisst ihr, was das Gewaltige ist in Vers 40 in Markus? Da ist ein aussätziger Mensch. Wisst ihr, was das bedeutete? Ein aussätziger Mensch war damals eine Krankheit, Lepra. Die Haut verfaulte am lebendigen Leibe, grausam. Manche sind so entstellt gewesen, die hatten keine Ohren mehr, keine Nase mehr, eine fürchterliche Krankheit. Aussatz ist in der Bibel auch immer wieder ein Bild für Sünde. Und diese Aussätzigen, die durften nicht in der Gemeinschaft der Menschen leben, sondern die waren abseits, irgendwo in Höhlen. Und wenn die in die Stadt gingen, irgendwas sich zu besorgen, dann mussten sie von Weitem laut schreien, Aussatz, Aussatz, und die ganzen Menschen sind weggegangen. Tolles Leben, oder? Nie einen Mensch zu haben, der in meinen Arm nimmt. Nie einen Mensch zu haben, der einen vielleicht mal die Hand reicht. Der sagt, du schaffst es schon. Sondern nur Leute, nur weg, man ist nur alleine. Und dann ist dieses schöne Bild, dass Jesus diesen Aussätzigen begegnet und legt ihm die Hände auf und segnet ihn und macht ihn frei. Und ich habe mir so gedacht in der Vorbereitung, dieser arme Mensch, der hätte Jesus nie kennengelernt, wenn Jesus auf Petrus gehört hätte und auf die Jünger. Denn dann wäre er nämlich von dem alten Platz nicht weggekommen. Geschwister, und das müssen wir lernen. Gott hat überall für uns den Auftrag. Und manchmal hat er Aufträge für uns, die wir zuerst gar nicht sehen. Aber wenn wir in seiner Nähe bleiben und sagen, Herr, weise mir deinen Weg. Dann nimmt er uns an die Hand und sagt, komm, dann gehen wir den Weg. Und wundere dich nicht, dass Gott dich manchmal Wege führt, wo du menschlich denkst, sag mal, wo will der mich denn hinführen? Manchmal führt der Herr uns ganz merkwürdige Wege. Ist euch das schon mal aufgefallen? Ich bin auch so ein kleiner Psychopath. Ich habe Navi. Und manchmal kenne ich die Wege, das freut meine Frau immer, und ich gebe trotzdem den Weg ein. Und manchmal führt das Navi merkwürdige Ziele, oder? Wenn man manchmal Wege kennt, dann sagt man, wieso sagt der rechts, links ist viel kürzer. Und stellt euch das vor, so macht das manchmal der Herr mit uns. Er führt uns manchmal Wege, wo wir sagen, lass uns doch links lang gehen, Herr Jesus, das sind nur 2, 8 Kilometer lang. Er sagt, du hast keine Ahnung. In den nächsten 8 Kilometern habe ich überall Stationen, wo ich dich segnen will. Und deswegen brauchen wir das. Der Herr hat das so gehabt. In Lukas 5, Vers 16. Da steht, nachdem er auch die Heilung eines Aussätzigen hatte. Er aber zog sich zurück und war in einsamen Gegenden und betete. Merken wir, und wisst ihr, das ist eine große Gefahr, wenn wir viel Segen erleben, dann können wir ganz schnell stolz werden. Nichts ist schlimmer, als nach großen Segnungen, wenn Leute zu uns kommen und sagen, also du hast ja gepredigt, wow. Heinrich Kemner, der hat mal in Krieling eine Predigt gehalten. Die war Wahnsinn. Und nach der Predigt, da kommt jemand zu ihm und sagt, also deine Predigt heute, die war Bombe. Und wisst ihr, was Kemner sagt? Das hat mir der Teufel eben auch ins Ohr gesagt. Versteht ihr, was er meint? Lasst uns ja aufpassen, dass wir nicht Gott die Ehre nehmen. Wenn Gott uns zum Segen setzt, dann ist es nur sein Verdienst, nur sein. Und lasst uns da ganz auf der Hut sein, dass wir nicht den Herrn die Ehre wegnehmen. Also Jesus betete an einsamen Orten. Ich hätte gern mal zugehört, was er so gesagt hat. Aber er betete auch in der Öffentlichkeit, zum Beispiel bei der Speisung der 5000, Lukas 9, Vers 16. Geht, ne? Da steht, er nahm aber die 5 Brote und die 2 Fische, blickte auf zum Himmel und segnete sie. Und er brach sie und gab sie den Jüngern, damit sie die Volksmenge vorlegten. Also er betete auch öffentlich, hat sich klar positioniert. Und wir haben die Juden gebetet, so oder so, so. Konnte man nicht verfehlen. Da wusste man sofort, er betet. Meine Frau ist mir da ein ganz großes Vorbild. Egal, wo ich mit ihr essen gehe. Völlig egal wo. Ob in der Mönckebergstraße, in der Passage, ob im Blockhaus oder bei McDonald's. Die denkt gar nicht daran, so zu beten. Das ist völlig egal, wer daneben ihr ist. Die faltet ihre Hände und dann betet sie, dass es jeder auch sieht, ich bete. Und dann ist sie. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe mich manchmal auch geschämt. Gerade wo ich jünger war, so, ne? Dann geht man nach McDonald's, sogar alles so coole junge Leute um einen rum und dann das Essen und die gucken, ja, was mache ich jetzt? Und dann kommt natürlich die fromme Ausrede, kann ja auch in Gedanken beten. Ne? In Wirklichkeit habe ich mich nur geschämt. Habe ich euch das mal gesagt? Ich war damals mein Bürokaufmann und habe ich gearbeitet bei der Telekom. Und ich war unten essen in der Kantine. Und ganz viele Leute um mich rum. Und ich wollte gerade essen und es war, als wenn der Herr sagt, hallo, nicht in Gedanken beten, Hände falten. Und ich war damals noch ein bisschen jünger und da habe ich mir so angeguckt, die ganzen jungen Leute um mich rum, ich sage, ach Herr Jesus, es kommt doch auf das Herz drauf an, oder? Und er sagt, nein, 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 Hände falten. Ah, war mir das peinlich, ich habe gesagt, das gibt's doch wohl nicht. Ganz schnell, ne? Herr Jesus, segne. Und dann weg. Und das ging ein paar Tage, ich habe immer meine Hände falten müssen. Nach ungefähr 10 Tagen kommt jemand auf mich zu. Darf ich mal mit dir sprechen? Ja, ich kenne Sie nicht, wer sind Sie? Ich bin der und der. Okay, ich bin der und der. Ich beobachte Sie beim Essen. Oh, esse ich zu viel? Nee, das nicht. Aber du betest vom Essen, oder? Ja. Weißt du, ich habe mich damals mal bekehrt. Und ich bin weggekommen von Jesus. Und ich habe innerlich irgendwo gedacht, Herr, wenn du mich noch liebst, dann gib mir doch irgendein Zeichen. Und dann kommst du in unsere Kantine und betest. Und das war, als wenn Jesus da gesessen hätte und gebetet hätte. Das hast du vielleicht nicht mitbekommen, aber als du betest, da hat mein Herz geklopft. Du bist Christ, ne? Ja. Hast du Zeit? Können wir beide beten? Ich möchte Jesus neu mein Leben übergeben. Das werde ich nie vergessen. Bezeuge ihn einfach. Manchmal sind es kleine Gebete. Mir fällt jetzt gerade noch eine Geschichte ein. Da waren zwei Nachbarn. Die einen fahren in Urlaub. Die hatten einen kleinen Hund. Kannst du auf den Hund aufpassen? Ja, kein Problem. Dann fahren die weg. Der Hund hat da so einen Korb gehabt. Und essen die und plötzlich, kurz vorm Essen, fängt der Hund wie verrückt an zu bellen. Die dachten, Mensch, der muss wohl raus oder was. Man hat die Tür aufgemacht, da ist es aber nicht rausgegangen. Immer wieder gebellt der Hund. Das ging so ein paar Tage. Jedes Mal beim Essen bellte der wie verrückt. Und dann gucken sie sich irgendwann an, die beiden, und sagen, weißt du was? Unsere Nachbarn sind doch Christen. Weißt du, was ich glaube? Auch wenn du mich für verrückt erklärst. Der will, dass wir beten vom Essen. Und dann haben die das erste Mal seit Jahren, das waren auch Christen, die sind nur weggekommen. Und dann haben sie ihre Hände gefaltet und haben laut gebetet. Sofort war der Hund still. Und nie mehr hat er gebellt die letzten Tage. Und wisst ihr, was passiert ist? Durch diesen Hund sind diese beiden Ehepaare wieder zum Herrn gekommen. Ist das nicht gewaltig, was Gott alles machen kann? Jesus betete in der Öffentlichkeit. Und dann betete Jesus, um das Werk Gottes zu betreiben, um Wegweisung zu bekommen, vor der Arbeit. Wenn wir hier nochmal zurückgehen, sehen wir das, um Wegweisung zu bekommen. Das ist die Stelle, die ich euch eben vorgelesen habe. Die ganze Nacht über hatten sie dort die Kranken und die Besessenen befreit und gesund gemacht. Ne? Aber Gott sagte, nein, geh woanders, und er ging. Und dann, um das Werk Gottes zu betreiben, als in Lukas Kapitel 6 diese wichtige Aufgabe entstand, jetzt muss ich aus den Jüngern diese 12 auswählen. Da steht ab Vers 12, und es geschah in diesen Tagen, dass er auf den Berg hinausging, um zu beten, und er verbrachte die Nacht im Gebet zu Gott. Und als der Tag wurde, rief er seine Jünger herzu und er wählte aus ihnen 12, die er auch Apostel nannte. Merken wir das? Jesus hatte vor ganz wichtigen Entscheidungen sich viel Zeit fürs Gebet genommen. Wir machen es umgekehrt. Wenn wir einen vollen Terminkalender haben, dann sagen wir erstmal, kleinen Moment, ich muss schön frühstücken und das Auto fertig machen und so. Und mitten beim Autofahren kurz noch beim Reifendruck messen. Ach ja, Jesus, du bist ja auch noch da. Kurz mal die Losung noch mal, der ist meine Härte. Wunderbar. Und dann gehen wir. Lass uns das lernen. Manchmal muss man auch ringen, ne? Kennt ihr das? Es gibt manchmal in unserem Leben Situationen, da wissen wir nicht, wo soll ich lang gehen? Herr, links, rechts, geradeaus, wo? Manchmal zeigt uns der Herr das klarer und manchmal weiß man nicht mehr, wo man lang gehen soll. Ich war in meinem Leben oft in Situationen, wo ich sagte, Herr, ich weiß nicht mehr, wo ich hingehen soll. Und dann habe ich wirklich mir Zeit genommen und habe gesagt, Herr Jesus, ich bin jetzt genau wie Jakob am Jabbok. Ich lasse dich nicht, denn du segnest mich. Und wenn ich jetzt die ganze Nacht hier im Keller auf meinen Knien liege, dann schlafe ich eben halt heute nicht. Aber ich bitte dich und flehe dich an. Was soll ich machen? Manchmal hat das Gott auch in meinem Leben so getan, dann wollte ich mich hinlegen und konnte nicht schlafen, habe ich den geärgert. Und plötzlich habe ich gemerkt, Moment mal, du lässt mich nicht schlafen, Herr, dann hast du mir was zu sagen. Und dann habe ich gesagt, wie Samuel, Herr, ich höre, rede. Und dann habe ich innerlich so gemerkt, dass Gott mir manches gezeigt hat. Und wo ich dann kapiert habe, ach, das machst du jetzt. Dann konnte ich plötzlich schlafen. Deswegen sei wachsam. Und Gott will auch sehen, liegt dir wirklich da dran was? Oder betest du so mal zwischen Tür und Angel eine Minute? Ja, ich bin in einer schwierigen Lage, zeig mir mal den Weg. Amen. Ich glaube nicht, dass Gott Menschen, die so lässig beten, viel offenbart. Aber ich kann in der Bibel entdecken und im Leben von gläubigen Menschen, Menschen, die Gott die Ehre geben, indem sie ihm suchen, indem sie Angst haben, eigene Wege zu gehen und deswegen lange stille werden vor dem Herrn und sagen, Herr, ich möchte deine Wege gehen. Dann ist Gott auch da und leitet. Also Jesus betete vor der Arbeit. Das sollten wir übrigens auch tun. Auch bevor wir auf Geschäft gehen oder auf Arbeit oder ich weiß ja nicht, manche gehen auf Geschäft, manche gehen auf Arbeiten oder wenn du in den Alltag gehst. Dass du deine Situation dem Herrn hinlegst. Und ihr, wenn ihr auf Geschäft geht, dürft ihr auch beten. Herr, du siehst, ich muss ja auch was verdienen. Gib mir heute Gnade. Und wir dürfen auch ehrlich beten und gerade wir als Geschäftsleute, also ich arbeite jetzt, früher bin ich auch auf Geschäft gegangen und ich weiß, wie schwer das manchmal ist, so in der Wahrheit zu bleiben. Ne? Manchmal legen die das die Leute förmlich in den Mund, dass du weißt, jetzt mache ich einen Trick 17 und ich habe den Auftrag. Und dann ist das gar nicht so einfach, ehrlich zu bleiben. Dafür können wir morgens bitten, Herr Jesus, gib mir die Gnade, dass ich in der Wahrheit bleibe. Dass es den Satan nicht gelingt, mich in die Lüge hineinzuziehen. Du weißt, was ich brauche. Lass mich aber auch mit dem zu, und jetzt kommt ein wichtiger Satz. Lass mich auch mit dem zufrieden sein, was du mir gibst. Wisst ihr, was ich glaube? Wenn du den Herrn Jesus nicht für 20 Euro dankst, dann dankst du ihn auch nicht für 20.000. Wer in den kleinen Dingen nicht treu ist, den gibt der Herr nicht Größeres. Aber wenn der Herr sieht, dass wenn auch das Portemonnaie leer ist, aber du alles bezahlen kannst und du trotzdem glücklich bist, dann hast du vielleicht deine Lektion gelernt. Wisst ihr, manchmal lässt Gott einen so gerade durchkommen, um zu gucken, was macht er jetzt? Abends ruhig schlafen, wenn ich auf dem Konto 300.000 habe, das ist nicht so. Herr, schenk mir das tägliche Brot, wenn ich 500.000 da liegen habe. Das ist kein großer Glaube, oder? Aber wenn ich morgen nicht mehr weiß, wie ich das Auto, die Rechnung bezahlen muss vielleicht für Benzin, dann muss ich schon beten. Ich möchte jetzt mal fragen, hat jemand sein ganzes Vertrauen auf den Herrn gesetzt und ist enttäuscht worden? Kann der mal aufstehen? Ich möchte mal einen Menschen sehen, der den Herrn ganz vertraut und seine Wege geht und den er im Stich gelassen hat. Steht mal bitte auf. Einer steht auf. Alle anderen sitzen. Also habt ihr das noch nie erlebt? Ich glaube auch daran, dass der Herr vielleicht uns manchmal anders führt, wie wir denken. Was wir vielleicht auch als Enttäuschung sehen. Aber ich habe noch nie erlebt, und auch die Bibel sagt es, dass wenn jemand den Herrn vertraut, dass er ihn stehen lässt. Es kann oft sein, dass der Herr anders uns führt, das ja. Und wir haben manchmal auch Fragen, wo wir an Gott zerbrechen können. Das ist wieder was anderes. Aber das ist mir so wichtig. Jesus betete vor der Arbeit. Nimm das mit. Egal was du tust, bete davor. Und Jesus betete während der Arbeit. Das ist nämlich das Gleiche, was jetzt auch hier passiert. Während der Arbeit, bei der Speisung. Ich finde das so schön, dass Jesus erstmal die Leute da, jeder hat seinen Auftrag gehabt. 5 Brote und 2 Fische hat irgendeiner gehabt und dann einer musste sie lagern zu 50 und so. Und dann hat Jesus das Seine getan. Das heißt, Arbeit und Gebet und Leben war gleich. Und das muss mit uns so sein. Wisst ihr, was unser Problem ist? Wir teilen unser Leben auf. Jetzt sind wir hier fromm und gucken auch alle ganz fromm. Und wenn wir rausgehen, dann leben wir unser Leben. Bis wir wieder zusammenkommen, sind wir wieder ganz fromm. Wir müssen echt werden. Wenn ich mich anders verhalte, morgen auf meinem Arbeitsplatz, wie hier, bin ich ein Heuchler. Und wisst ihr, was das Problem ist? Dass es zu viele Heuchler unter den Christen gibt. Und manches Mal war ich auch einer. Man möchte glänzen. Man möchte immer irgendwo so den Schein wahren, ich stehe über allen Dingen. Und manchmal spricht man hier ganz fromm. Und zu Hause ist man ein Teufel. Ich kenne manche Männer, die sprechen in der Männerstunde so andächtig, dass die Tränen kommen. Du müsstest dann nur mal die Frau fragen, wie der Mann abends dann spricht. Lasst uns echt werden. Für Jesus gab es keine Trennung. Arbeit und Gebet war eins. Arbeit und Gebet war eins. Jesus war 24 Stunden im Gottesdienst. Und das musst du und ich auch werden. 24 Stunden im Gottesdienst heißt, mit Gott leben, überall. Und wisst ihr, dann hat Jesus noch etwas getan im Gebet. Er hat Gottes Barmherzigkeit gepriesen. Ich finde das so schön, dass der Herr das immer so im Auge gehabt hat. Zu jener Zeit begann Jesus und sprach, Matthäus 11, die Verse 25 bis 26, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor Weisen und Verständigen verborgen hast und hast es Unmündigen geoffenbart. Ja, Vater, denn so war es wohlgefällig vor dir. Ist das nicht herrlich, dass Jesus mit seinen Leuten unterwegs ist? Und dann hält er kurz mal inne und sagt so, Vater, jetzt muss ich jetzt einfach mal beten. Und das sollten wir auch tun. Ich habe mir das angewöhnt, wenn ich Auto fahre und ich höre irgendwo einen Notfallwagen, dass ich für diesen Menschen, der da drin ist oder der da reinkommt, bete. Man kann 2 Sachen machen. Ich kann mich ärgern, dass wieder so eine laute Sirene anmacht und mir die Vorfahrt nimmt. Oder ich kann beten und kann sagen, Herr Jesus, vielleicht kämpft ein Mensch um sein Leben, vielleicht sein Familienvater, der noch jung ist. Ich flehe dich von Herzen an, kümmere dich um ihn. Wenn wir durch die Stadt gehen, dann sehe ich immer, oder seht ihr wahrscheinlich auch immer nur glückliche Menschen, oder? Wenn man so in die Gesichter der Menschen sieht, das ist, als wenn man die Herrlichkeit Gottes anschaut, oder? Ich kann an einer Hand abzählen am Tag, wie viele glückliche, fröhliche Gesichter ich sehe. Die meisten Menschen machen Gesicht, als wenn du sagst, Doni Patre, die letzte Ölung, heute Abend um 8. Wir können uns darüber aufregen, können sagen, also diese unsympathischen Leute. Oder wir sagen, Herr Jesus, danke, dass du diese Gesichter auch siehst. Was mag wohl hinter dem Leben dieses Menschen stehen? Schenk doch, dass er in dir das ganze Glück findet. Wenn wir durch die Stadt gehen oder wenn wir am Arbeitsplatz sind und jemand Not hat, das erlebt ihr doch sicherlich auch, oder? Hier, wenn ihr schrotten geht oder so, kommt ihr doch auch an Fern vorbei. Habt ihr schon mal überlegt, für die Leute auch zu beten? Da ihr sagt, Herr, der hat eine große Firma und der wird auch seine Sorgen haben. Und ich darf mit ihnen Geschäfte machen. Ich bringe ihn Schrott und er gibt mir ein bisschen Geld. Aber er muss ja auch leben. Ich weiß nicht, was diesen Mann belastet, aber ich weiß, dass jeder Mensch Sorgen hat. Segne dann, wie heißen die, Gebrüder Fabian oder so, segne sie, Herr. Wisst ihr, das ist so, wir überlegen und denken, wow, bin ich noch nie drauf gekommen. Wir müssen den Alltag mitnehmen. Und wenn wir das nicht lernen, dann sind wir nur fromme Schwätzer. Und davon gibt es genug auf dieser Welt. Leute, die fromm sappeln im Gottesdienst und in den Stunden. Und sie geben keinen Anteil von Leben und Liebe an den Menschen, wo sie leben. Und das können wir von unserem Herrn Jesus hier so lernen. Er betete während der Arbeit und hat die Barmherzigkeit gepriesen. Wir sollten auch mit Lob nicht geizen. Wenn jemand mal etwas gut macht, mal zu loben, zu sagen, das hast du richtig gut gemacht. Wisst ihr, was so grausam ist? Ich hatte mal ein Gespräch mit einem Schulfreund von meinem Junge. Das weiß er, glaube ich, gar nicht. Aber ich hatte mit dem mal ein Gespräch. Und ich habe eigentlich gar nicht viel zu ihm gesagt. Ich habe nur gesagt, weißt du was? Du bist ein richtig klasse Junge. Und da hat er mich angeguckt, mit Tränen in den Augen. Und hat gesagt, das hat mein Vater noch nie zu mir gesagt. Der ist aber so alt wie Donito. Bist du auch so ein Vater? Bist du auch so eine Mutter, die noch nie gesagt hat, wie wertvoll die Kinder sind? Nimm das mal neu mit. Warte nicht erst auf dein Sterbebett. Vielleicht hast du gar keine Zeit dazu, mal deinen Sohn oder deine Tochter mal zu sagen, wie wertvoll sie für dich sind. Mach es davor und lass sie das auch spüren, auch wenn sie vielleicht eigene Wege gehen oder wenn sie Dinge tun, die dir nicht gefallen. Wahre Liebe rechnet nicht zu. Wahre Liebe gibt einfach, auch wenn der Mensch sich total verrückt verhält. Das hat Jesus auch gemacht. Wie verrückt verhalten wir uns? Wir verhalten uns so oft verrückt und Jesus gibt uns trotzdem seine Liebe. Und das sollen wir mit anderen auch tun. Nicht erst lieben, wenn die uns lieben. Das ist keine Liebe, das ist Egoismus. Liebst du mich, liebe ich dich. Hast du mich, hau ich dich aufs Maul. Das hat mit Christensein gar nichts zu tun. Jesus sagt, wenn ihr die liebt, die euch lieben, nennt euch doch gar nicht Christen, das macht die Welt doch auch. Aber die Komischen zu lieben, da zeigt sich, ob ich im Herzen bin. Und wenn du die Komischen nicht lieben kannst, dann glaube ich nicht, dass Jesus in dein Leben ist. Und wenn du die Komischen liebst, dann ist das ein Zeichen, dass er da ist. Denn du bist in seinen Augen auch komisch und er liebt dich. Und dann, ich finde das ja so schön, was Nanu hier gemacht hat. Das ist ja einmalig. Ich werde das gewöhne ich mir an. Ich werde jetzt nur noch das machen. Ja, schön, wenn man so Geschwister hat wie unser Nanu, ne? Ja, gerne, das machen wir. Das musst du mir dann zeigen. Da brauche ich deine Hilfe. Jesus betete nach getaner Arbeit. Das ist ja auch so wichtig. Alles zu des Vaters Füßen zu legen. Wisst ihr, was die große Gefahr ist, wenn wir für Gott etwas tun? Davor beten wir, wenn man predigt, ne? Oder wenn man eine Bibelarbeit macht, oder wenn man irgendwo ein Zeugnis gibt, dann beten wir unschwimmlich, ne? Hoffentlich machen wir das. Und danach? Was machen wir danach? Wir sollten uns das angewöhnen, dass wir danach genauso beten und sagen, Herr, du hast mich heute geholfen, obwohl ich das Gefühl hatte, dass es nicht so gut war. Aber ich durfte es tun mit deiner Hilfe und dafür danke ich dir. Und alles, was von mir war, das vergiss, das nimm weg. Was von dir war, was gut war, das war von dir. Was schlecht war, das war von mir. Und alles, was gut war, war von dir. Jesus hat das so getan. In Matthäus 14. Da Vers 23, da lesen wir, und als er die Volksmengen entlassen hatte, stieg er für sich allein auf den Berg, um zu beten. Davor war die Speisung der 5000. Und ich glaube, dass der Herr auch seinen Vater gedankt hat, Vater, du hast heute mal wieder gezeigt, wer du bist. Lass uns doch auch so beten, wenn wir nach gesegneten Stunden kommen. Dass wir sagen, Herr, du hast mir heute wieder gezeigt, wer du bist. Vater, ich muss es dir einfach sagen, es gibt keinen, der an dich rankommt. Alles verblasst gegen dir. Alles. Und Herr Jesus, ich muss dir einfach mal sagen, du bist absolut unfassbar. Du bist so gut, du bist so gewaltig, dass mir die Worte fehlen, aber ich, in meiner Schwachheit möchte ich dir ein Dankeschön sagen. Und dass ich mit dir leben darf, das ist ja der Wahnsinn, Herr. Jesus hat so ein Verhältnis zum Vater gehabt und das hat ihn unterschieden von den ganzen anderen frommen Sapplern. Und die Menschen haben gemerkt, er ist anders. Worin war er anders? Jesus war genauso heilig in der Synagoge wie beim Angeln. Es gab keinen Unterschied. Und in der Christenheit ist es oft so, dass wir alle so eine frommen Kostüme anziehen. Wenn wir sonntags im Gottesdienst kommen und in unseren Stunden, dann ziehen wir unser Frömmigkeitskostüm an. Und wenn der graue Alltag kommt, dann haben wir wieder unser Kostüm an. Das gab's bei Jesus nicht. Jesus war immer echt. Übrigens hat mich das heute im Gespräch auch mit Gauke Gerd, das habe ich ihm einfach so gesagt. Manche sagen, oh, der ist jetzt in einer Krise und Schwierigkeiten, weil er Gott auch offen und ehrlich seine Wut sagt. Ich sage, Halleluja. Da guckt er mich heute an. Was? Ja, ich finde das so schön. Endlich mal ein ehrlicher Christ. Und das liebt Gott. Du musst nicht denken, dass du diese paar Dinge, die du da nicht verstehst, und wenn du Gott damit das hinlegst, dass der sich umdreht und beleidigt ist und die Freundschaft mit dir kündigt. Und dann habe ich gesagt, Gerd, was zeichnet denn wahre Freundschaft aus? Ist es nicht das, dass man den anderen alles vom Kopf knallen kann und er ihn trotzdem noch liebt? Wahre Freundschaft bedeutet doch, ich darf mich so geben, wie ich bin. Die ganzen Masken, dieses ganze Affentheater mal weglegen. Und dann ist ein Freund dafür da, der sagt, red dich mal aus, mein Junge. Und dein Freund nimmt dann trotzdem an der Hand und sagt, du bist momentan in einer Krise. Und dann habe ich ihn versucht, heute das Bild mitzugeben. Vielleicht kannst du momentan seine Hand nicht mehr greifen. Aber er hat dich im Griff. Vielleicht siehst du ihn momentan nicht, aber er sieht dich. Und ich glaube, das ist so wichtig. Jesus war so. Und wisst ihr, was dann in Matthäus 14 noch steht? Das fand ich so auch wichtig. Nee, das war falsch. Haben wir das nicht aufgeschrieben. Vers 13. Da steht, und als Jesus es hörte, zog er sich von ihnen in ein Schiff abseits an einem einsamen, öden Ort. Das ist in Matthäus 14, Vers 13. Johannes der Täufer wurde getötet, enthauptet. Und wir wissen aus der Bibel, dass die Mutter von Johannes Elisabeth verwandt war mit Maria, der Mutter Jesu. Ich bin der Meinung sogar, das war die Tante. Es war sein Cousin wahrscheinlich. Und als Jesus diese Nachricht hört, dass Johannes der Täufer getötet wurde, und das fand ich so schön, da springt er nicht in Dreieck, über den Leben stehend, als Übermensch, als Superheld, und sagt, na, er ist jetzt beim Vater, wunderbar, Halleluja. Nein, auch er muss an einen Ort gehen und ich bin mir zu 100% überzeugt, dass Jesus dort geweint hat. Warum bin ich mir so überzeugt? Weil er auch über seinen Freund Lazarus geweint hat. Und Johannes war nicht nur sein Freund, Johannes war sein Verwandter. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es Jesus im Herzen wehgetan hat, dass sein Cousin nicht mehr da ist. Jesus war ganz Mensch. Und das liebe ich an der Bibel. Das ist nur ein Satz, aber das sagt so viel aus. Jesus stand auch nicht als über allen Dingen, so Überflieger, keine Gefühle, über allen Dingen stehen. Nein, er sagte selbst, bevor er zum Kreuz ging, ich habe Todesängste, bete doch mit mir. Wie ehrlich war Jesus. Und dann möchte ich uns zum Schluss noch dies hier sagen, die Gebetskämpfe Jesu Christi. Wenn wir an den Garten Gethsemane denken, wo sein Schweiß wie Blut tropfen, sagt Lukas. Lukas war Arzt. Wisst ihr, was das bedeutet? Es gibt einen Todeskampf, das wissen Ärzte. Da ist der Mensch so unter Spannung, dass die Kapillaren, wo das Blut fließt, platzen. also wo die Schweißdrüsen sind, ne? Und dann vermischt sich das Wasser mit dem Blut. Das ist kurz vorm Tod. Das nennt sich Agonia, Agonie. Und das ist einer der heftigsten Ausdrücke, das steht im Hebräischen, also im Griechischen das Wort, Agonia. Das ist einer der heftigsten Ausdrücke. Das sind die schlimmsten seelischen Nöte, die es überhaupt gibt. Das hat Jesus dort erlebt. Und ich bin mir ziemlich sicher, unser Herr musste sich auch immer wieder losreißen und die Einsamkeit suchen. Ich bin mir ganz sicher, wenn wir zum Beispiel lesen in Hebräer Kapitel 5, die Verse 7, bis 9, da steht über den Herrn Jesus, der hat in den Tagen seines Fleisches sowohl Bitten als Flehen mit starkem Geschrei und Tränen dem dargebracht, der ihn aus dem Tod erretten kann, und ist um seiner Gottesfurcht willen erhöht worden und vollendet ist er allen und lernte, obwohl er Sohn war, an dem, was er litt, den Gehorsam. Das ist ein ganz gewaltiger Satz. Mit starkem Flehen, Geschrei und Tränen. Darf ich dich mal fragen, wann hast du das letzte Mal im Gebet geschrien? Ich meine richtig geschrien. Schon lange her, ne, oder? Die nächste Frage. Wann hast du das letzte Mal im Gebet geweint? Wisst ihr, was ich glaube? Wir weinen so wenig im Gebet, weil wir manchmal gar nicht mit dem ganzen Herzen dabei sind. Wenn es dir wirklich bewusst ist, dass Menschen in deiner Familie, vielleicht dein eigener Sohn oder deine eigene Frau oder deine eigene Tochter, noch nicht errettet ist, dann wirst du anders beten. Wenn ich wirklich daran glaube, dass ein Mensch ohne Jesus verloren geht, dann werde ich anders beten. Wisst ihr, wann wir erst immer richtig beten? Wenn ein Mensch im Sterben liegt oder schwer krank ist. Oder wenn wir nicht mehr weiter wissen, wenn alles, was wir versucht haben, alles vorbei ist. Und das sind die ehrlichen Gebete. Wisst ihr, was ich glaube? Ich glaube, dass Gott ganz viel Not momentan in unseren Familien so lässt, damit wir wieder richtig beten. Denn eins weißt du aus deinem Leben genauso, dass du erst dann richtig intensiv betest, wenn das Wasser bis hierhin ist. Leider beten wir nicht so, wenn das Wasser hier ist, weil wir dann noch die Macher sind. Der Herr muss oft das Wasser über unsere Nase bringen, damit wir wissen, gleich saufe ich ab. Und dann beten wir wieder. Und deswegen, versteht mich jetzt bitte nicht verkehrt, aber ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich bin gerne in Not und ich freue mich, wenn jemand krank ist. Aber ich weiß, dass Gott uns durch die Not am meisten erzieht. Nirgendwo lernen wir im Leben mehr, als wenn wir durch Nöte gehen. Und das ist auch der Hauptgrund, warum Gott auch dich und mich in Not führt. Es gibt zwei Sachen, wie wir mit Not umgehen. Entweder wir werden verbittert und sagen, weißt du was, Herr, du geh mal deinen Weg und ich geh meinen. Oder ich sage, Herr, wenn du das alles zulässt, dann willst du mir was sagen. Und auch wenn es weh tut, möchte ich in dieser Schule bleiben. Dieser Mann Hudson Taylor hat diesen wichtigen Satz gesagt. Das zu lernen, was Gott mir in der Not lernen will, ist wichtiger, als aus der Not herauszukommen. Das zu lernen, was Gott mir in der Not lehren will, ist wichtiger, als aus der Not rauszukommen. Und wir sind von Natur aus alle leidenscheu, oder? Und manchmal beten wir das auch ganz schnell weg. Herr, ich will hier raus. Jetzt stelle ich dir zum Schluss noch mal ein, zwei Sachen, möchte ich dich fragen. Kennt ihr die Geschichte von Daniel und seine Freunde, die in den Feuerofen geworfen sind? Wenn du die Geschichte liest, was wird dir am größten? Dort, wo sie bekennen, dass sie zum Herrn gehören und dass sie nicht essen wollen? Oder dass sie bereit waren, in den Schmelzofen zu gehen? Wo werden sie dir am größten? Wo sie im Ofen sind, oder? Siehst, genau. Und jetzt merkt ihr eins. Am größten wird Gott in deinem Leben, wenn du mit ihm im Schmelzofen bist. Auch wenn es uns nicht schmeckt. Eines Tages, wenn du und ich nicht mehr da sein werden und Leute auf unser Leben gucken, dann wird den Menschen am meisten beeindrucken, wenn wir in Krisen und in Not dem Herrn treu geblieben sind. Ich weiß vieles manchmal nicht, was gepredigt wurde in der Hütte, und ich weiß auch manches nicht, was Baby Marker zum Beispiel noch gesagt hat. Aber ich weiß eins. Diese Frau, die hatte eine Krankenakte von mehreren DIN A4 Seiten. Ich weiß gar nicht, was die nicht hatte. Die sah manchmal so elend aus. Und ich habe sie manchmal gefragt, liebe Tante, bleib doch denn zu Hause. Nö. Warum? Kehre, Jalmange nicht mischst du? Zu Hause geht's mir nicht gut? Und da höre ich das Wort nicht. Dann gehe ich lieber mit meinen Kopfschmerzen und mit meiner Übelkeit in die Stunde. Und oft ist es dort besser geworden. Und ich habe das Wort. Und daran kann ich mich erinnern. Manchmal war ich Sonntag. Oh, Herr Jesus. Es gibt gleich Fußball und die Stunde mit der Bahn nach Hause. Ich liebe Herr Jesus. Nächsten Sonntag, oder? Und kaum war der Gedanke da. Was meint ihr, wer ist in meinen Kopf gekommen? Das Bild von dieser Frau. Da habe ich gesagt, Herr Jesus, vergib mir. Ich bin ja ganz grausam. Und dann ganz schnell hin in die Stunde. Und das weißt du auch. Überleg mal in dein Leben. Maiko, seine Mama habe ich jetzt vor Augen. Mit Sauerstoff saß sie immer treu. Sonntag für Sonntag. Sonntag für Sonntag. Sonntag für Sonntag. Manchmal habe ich Angst gehabt, dass sie keine Luft kriegt. So schwer hat sie Luft gekriegt. Die hat gar nicht daran gedacht, zu Hause zu bleiben. Da habe ich mir gedacht, Herr, was bin ich nur einer? Ich kriege Luft und alles, und die Frau kämpft, dass sie überhaupt die Stunde mit Luft durchkommt. Und ich überlege, ob ich zu Hause bleibe. Schande über mich. Lass uns das von unserem Herrn mitnehmen. Jesus hat auch gekämpft. Und wir müssen auch kämpfen. Glaubt es mir. Es kann sein, dass du jetzt nach Hause gehst und denkst, so, jetzt geht mein Gebetsleben richtig los. Und glaub es mir, du kannst mal anfangen, Gebetsleben zu führen. Der Satan wird versuchen, alles zu zerstören. Meine Frau und meine Kinder können das bestätigen. Wir können uns stundenlang unterhalten, da passiert gar nichts. Hol ich meine Bibel raus und dann wollen wir zusammen beten. Dann geht das Telefon, dann klingelt die Tür, dann will der Nachbar plötzlich irgendwas. Keine Ahnung, was noch passiert. Kennt ihr das? Streit plötzlich. Keine Ahnung, was passiert. Lass uns das von unserem Herrn Jesus lernen. Dranbleiben. Amen.